Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 25. Februar 2025. Nicht verzagen, Weltwoche Daily Fragen morgen Mittwoch ab 17 Uhr, Livestream hier auf diesem Kanal. Diskutieren Sie mit, seien Sie dabei und schicken Sie uns Ihre Fragen, Anregungen oder Kritik an weltwoche.ch, www.weltwoche.ch/sprechstunde/, www.weltwoche.ch/sprechstunde/ oder fragen@weltwoche.ch, fragen@weltwoche.ch. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Die besten Einsendungen kommen bei uns live in die Sendung ohne Netz und doppelten Boden. Helfen Sie mit, die Einschaltquote, jedes Mal ist sie höher geworden, die Einschaltquote noch stärker in stratosphärische Höhen zu katapultieren. Dann zwei Vorträge, unsicheres Europa, sichere Schweiz, meine Standortbestimmung zur Lage vor Publikum am 5. März in Zürich. Sie können sich noch anmelden, www.weltwoche-zürich, www.weltwoche.ch-zürich oder dann im wunderschönen Weinfelden im Kanton Thurgau, einem Ursprungsort des schweizerischen Liberalismus, Weinfelden, www.weltwoche.ch-Weinfelden. Meine Lagebeurteilung nach den Wahlen in den USA und den ersten Amtshandlungen von Donald Trump sowie nach den deutschen Wahlen, was bedeuten die insbesondere auch für die Schweiz? Würde mich freuen, da auch Gäste aus Deutschland zu begrüßen, seien Sie auf das Allerherzlichste willkommen. Die amtlichen Resultate, also nicht ganz amtlich, denn es gibt noch mögliche Einspruchshandlungen, es gibt noch Nachprüfungen und so weiter, aber es zeichnet sich nun doch ab, dass definitiv die Deutschen folgendermaßen gewählt haben. SPD 16,41%, historischer Absturz. Warum? Weil die SPD sich nicht mehr um die Werktätigen gekümmert hat, weil die SPD keine Partei der Werktätigen, der Facharbeiter mehr ist, sondern der Staatsprofiteure, der Staatsangestellten und der Leute, die ungehindert illegal nach Deutschland einwandern wollen. Die SPD ist dafür abgestraft worden, dass sie im Grunde eine linke Honorationenpartei geworden ist, die eben die Lebenswirklichkeit einer wachsenden Zahl von Bürgern überhaupt nicht mehr im Blick hat, vor allem auch bei der Migrationsfrage, unter der ja eben die Nichtwohlhabenden in Deutschland am meisten zu leiden haben. Das ist der Grund für den Absturz dieser Partei und das ist natürlich auch in der Schweiz von Interesse, denn unsere Sozialdemokraten sind auf dem genau gleichen irrigen Trip auf der Geisterbahnfahrt, den die deutschen Linken hier gemacht haben. Also die Zeiten eines Helmut Schmidt sind unwiderruflich vorbei. Helmut Schmidt, der ja noch gesagt hat, ich bin der typische Vertreter eines hanseatischen, eines norddeutschen Facharbeiters. Das ist keine Partei der Facharbeiter mehr, sondern das ist eine Partei der staatlichen Rentenempfänger geworden, der Profiteure des Sozialstaats, eine Privilegien- und eine Pfründepartei, insbesondere auch mit Blick auf das politische Personal. Dann die Union, 28,25%, auch das ist ein Absturz. Friedrich Merz hatte phasenweise gegen 33% in den Umfragen beim Zusammenbrechen der Ampel, aber seine Glaubwürdigkeit hat mit zunehmender Dauer des Wahlkampfs immer mehr gelitten. Seine erratischen Umkehrungen, seine mangelhafte politische Impulskontrolle, auch sein Instinkt hat ihn immer wieder mal zu falschen Entscheidungen geführt. Knapp, nur knapp liegt die CDU ohne die CSU gemessen vor der AfD und das ist eine gewaltige Ohrfeige für diesen haushohen Favoriten, für den ja alles gelaufen ist. Ich meine, Friedrich Merz hatte die größte Chance, ein starkes Mandat zu bekommen. Die Deutschen wollen den Wechsel, sie wollen den Wandel, sie wollen weg von links-grün, sie wollen hin zu einer Mitte-Rechts-Politik. Aber das hat Merz verkachelt, das hat er vergeigt. Und wenn dieser Wahlkampf noch länger gedauert hätte, dann hätte ich das nicht ausgeschlossen, dass ihn die AfD, wenn auch nicht überholen hätte können, aber vielleicht ihm noch bedrohlicher und näher gekommen wäre. Also das ist ein schlechtes Resultat für die Union. Das haben wir gestern schon in einer ersten Analyse gesagt. Friedrich Merz, auch ein Mann, bei dem man einfach nicht weiß, wofür er eigentlich steht. Seine eigentliche und einzige verbindliche Programmaussage war gegen die AfD, Brandmauer, wie die Linken. Er hat das genau Gleiche erzählt und bis vor kurzem war er auch noch ein Befürworter von Lieferungen des Marschflugkörpers Taurus in die Ukraine, um den Krieg weit in russisches Territorium zu tragen. Also eine Eskalationsstrategie, die Europa, die Welt an den Rand eines neuen atomaren Weltkriegs hätte führen können. Das ist hier das Worst-Case-Szenario, das dieser Politiker mit sehr beschränkten Instinktfähigkeiten in Kauf genommen hat. Und das macht mir diesen Friedrich Merz sehr, sehr unheimlich, wiewohl ich ihm in wirtschaftspolitischer Hinsicht zuzustimmen geneigt bin. Allerdings, man muss eben auch sehen, kann denn Friedrich Merz wirklich eine Politik auch gegen Widerstand durchsetzen? Ist er durchsetzungsfähig? Hat er das Charisma, um die Leute zu begeistern und die Leute mitzunehmen? Auch da gibt es große Fragezeichen und die Probleme in Deutschland sind erheblich. Die Deutschen sind tüchtig, sie können auch mit erheblichen Schwierigkeiten umgehen, mit staatlichen Bleiplatten, die ihnen da aufgelegt werden, mit Bürokratie. Die Not macht auch erfinderisch, die bürokratische. Aber ungeachtet all dessen, Deutschland braucht eine Liberalisierung. Deutschland muss entrümpelt werden, politisch entrümpelt, bürokratisch entrümpelt, befreit werden. Weniger Staat, mehr Freiheit, mehr Deutschland, weniger EU-Bürokratismus ist Friedrich Merz, der Mann, der das organisieren kann. Ich habe meine größten Zweifel. Und der gravierendste Fehler dieses Politikers besteht darin, dass er das massiv geschwächte linke Lager mit seiner Brandmauerpolitik aufgepowert hat. Das ist ein Konjunkturprogramm. Seine Brandmauer ist ein Konjunkturprogramm für die Linke. Den Merz hat das bürgerliche Lager gespalten. Zusammen mit der AfD hätte er eine gewaltige Mehrheit, aber durch seine kategorische, sture, unflexible Weigerung, nur schon zusammenzuarbeiten mit der AfD, hat er natürlich das bürgerliche Lager verzwergt, hat er das bürgerliche Lager geschwächt, das bürgerlich-konservative Lager, und er hat dadurch die Linken gestärkt. Und Sie merken es jetzt natürlich auch schon in den beginnenden Koalitionsverhandlungen. Friedrich Merz hat Glück gehabt, hat sehr viel Glück gehabt, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht jetzt mutmaßlich nicht in diesen Bundestag hineinkommt, sonst hätte er auch mit den Grünen noch koalieren müssen. Das also ist sozusagen noch ein kleiner Lichtblick in diesem missratenen Wahlkampf des haushohen Favoriten, der seiner favorisierten Stellung nicht gerecht werden konnte. Fairerweise muss man hinzufügen, dass natürlich im Amt sich auch alles wieder ändern kann. Der Kanzler hat gewissermaßen den Mehrwert seiner Tätigkeit, seines Postens für sich. Und es kann sein, dass dieser Friedrich Merz dann in dieser Rolle über sich hinauswächst. Das ist alles möglich, das ist alles denkbar. Aufgrund der bis jetzt zu beobachtenden Tendenzen halte ich das allerdings nicht für sehr wahrscheinlich, allerdings nicht für unmöglich. Aber mein Auftrag besteht ja hier nicht, die Gegenwart bengalisch zu beleuchten, sondern ich muss Ihnen ehrlich darüber Rechenschaft abgeben, was ich denke, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich daneben irren könnte. Die Grünen gerupft, zurechtgestutzt auf 11,61%. Ja, immer noch 11,61%. Das heißt, das grüne Element ist nicht verschwunden aus der deutschen Politik, aber die Grünen sind abgestraft worden für eine unseriöse Politik, die in der Wirklichkeit nicht funktioniert hat. Die Grünen sind ganz klar eine Partei des wirtschaftlichen Überflusses. Immer dann, wenn es den Leuten gut geht, wenn es der Wirtschaft gut geht, dann wählen sie grün, dann beschäftigen sie sich zum Beispiel mit Klimamodellen in 100 Jahren. Aber wenn es eng wird, wenn sie merken, dass sie die Rechnungen nicht mehr bezahlen können, wenn der unmittelbare Arbeitsplatz gefährdet ist, dann entfernt man sich wieder von den Grünen. Und das ist jetzt zu beobachten. Also auch eine Entzauberung der Grünen hat da stattgefunden, vor allem auch bei den Medien. Die Medien haben ja die Grünen am intensivsten abgefeiert, hochgejubelt, und jetzt merken sie, dass da die Stimmung massiv gedreht hat. Die FDP auf 4,33% abgestürzt. Das ist natürlich die Quittung für eine völlig unglaubwürdige Politik. In der Neuen Zürcher Zeitung habe ich heute Morgen gelesen, die FDP sei, mit der FDP sei der politische Liberalismus aus der deutschen Politik verschwunden. Das glaube ich nicht, meine Damen und Herren. Ich glaube vor allem nicht, dass diese FDP von den Deutschen als Vertreterin des politischen Liberalismus wahrgenommen wurde. Sie wurde vielleicht eher, und da vertreten durch den, durch den Parteipräsidenten Christian Lindner, als Verkörperung des politischen Karrierismus empfunden, als Karrierepartei und Selbstdarstellerpartei mit zum Teil sehr gewöhnungsbedürftigen Exponenten, wenn ich da etwa an die Marie-Agnes Strack-Zimmermann denke, die mit einer für mich jetzt also unerträglichen Kriegsbegeisterung hier und mit einer Konfrontationswut die Außenpolitik geprägt hat, das außenpolitische Gesicht dieser Partei. Das hat für mich überhaupt nichts mit Liberalismus zu tun. Eine Politikerin, die ja angeblich etwa 2000 Klagen gegen kritische Bürger verhängt hat, das ist für mich nicht Liberalismus, das ist Autoritarismus, das ist die hässliche Fratze des Krieges, auch der Kriegstreiberei, die ich da in dieser Partei gesehen habe. Und darüber eben ein Präsident, der mit strahlender Rhetorik auch das Unmöglichste noch versucht hat, irgendwo im strahlendes Licht zu tauchen, das ist einfach nicht glaubwürdig, wurde als solches nicht angenommen, ist durchschaut worden, für gewogen und für zu leicht befunden worden. Die AfD 20,8%, das ist eine Verdoppelung der bisherigen Stärke, ein unglaublicher Erfolg. Die Medien sind allmählich bereit, da mitzumachen. Ich habe jetzt auch gehört, bei der ARD, eine Normalisierung der AfD habe da stattgefunden, vor allem auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das wollen wir dann zuerst noch sehen, ob das stattfindet. Aber das sind sicherlich Tendenzen, die erfreulich sind, weil sie ihnen zeigen, dass man in Deutschland allmählich bereit ist, sich sachlich mit der AfD auseinanderzusetzen. Der politische Liberalismus, Achtung, jetzt sage ich etwas sehr Provokatives, ist heute für mich weniger bis gar nicht in einer FDP vertreten, sondern zum Beispiel in einer CDU, nicht sehr stark, vor allem aber auch in einer AfD. Die klassischen marktwirtschaftlichen Postulate, eingebettet in ein liberal-konservatives Programm, sehe ich heute bei der AfD. Und darum wird es für die FDP sehr, sehr schwierig sein, sich in Zukunft zu profilieren, sich als Alternative zur Alternative da anzubieten. Da bin ich sehr gespannt, ob die Liberalen aus diesem Loch herauskommen, denn die AfD entgegen den Verketzerungen, die Sie in den deutschen, auch in den schweizerischen Medien lesen können, die AfD ist eben keine rechtsextreme Partei, sondern sie ist eine Partei liberal-konservativen Zuschnitts. Und wenn man diese Polemiken immer liest, dann frage ich mich einfach, ob das statistisch eigentlich begründet ist. Ich schaue mir jetzt hier die Auswertung der Bundestagswahl an, das ist von einem angesehenen Umfrageinstitut hier, Infratest, DIMAP für die SPD ausgewertet, und da steht zum Beispiel bei der Wählerwanderung AfD, von den Nichtwählern hat die AfD plus 1,8 Millionen Stimmen gemacht. Von der Union sind 1 Million Wähler zur AfD rübergewandert. Ja, will man uns jetzt einreden, dass diese 1,0 Millionen Wähler der CDU, CSU Rechtsextreme seien? Von der FDP sind 890.000 Wähler zur AfD übergegangen. Von anderen Parteien 790.000. 720.000 hat die AfD von der SPD hinzugewonnen. Sogar 110.000 von der Linkspartei sind zur AfD gegangen. Von den Grünen 100.000, 30.000 Erstwähler, und das ans BSW haben sie 60.000 verloren. Ist jetzt das BSW auch eine rechtsextreme Partei? Partei. Also Sie merken anhand dieser Wanderungsbewegungen, dass diese Dämonisierungsstrategie und diese ganze Verteufelung da der AfD, das kann nicht aufgehen. Und wenn dann immer wieder der deutsche Verfassungsschutz als Kronzeuge angerufen wird, das ist ja komplett unglaubwürdig. Der Verfassungsschutz ist ja weisungsgebunden an die Regierung. Das heißt, der Verfassungsschutz ist ein Instrument der Regierung, also das heißt ein Instrument der Verfolgung der politischen Opposition. Das ist ja unter dem Aspekt der Gewaltenteilung und der Demokratie hochgradig fragwürdig. Also wäre ich Politiker in Deutschland, würde ich zuallererst einmal diesen Verfassungsschutz reformieren, denn dieser Verfassungsschutz erweist sich in diesem Zuschnitt als Bedrohung für die Demokratie und auch für den deutschen Wähler, denn er kommt zum Schluss, dass eine Partei, die 100% demokratisch legitimiert sei, angeblich eine Gefahr für die Demokratie bedeute. Und das schlägt eben dem Fass den Boden aus, sie begründen es ja gar nicht, man kann diese Befunde ja gar nicht begründet nachlesen. Die AfD wartet selber darauf, dass ihr erklärt wird, warum sie eigentlich dermaßen angegriffen wird von diesem Regierungsorgan. Das ist keine unabhängige Behörde. Die Linkspartei, das finde ich beunruhigend jetzt aus bürgerlicher Sicht, 8,77%, das ist eine Partei, die den Kapitalismus abschafft, die das Eigentum abschaffen will und die alle Reichen enteignen möchte. Die Reichen ausplündern, das ist das Programm dieser Linkspartei. Und die haben doch immerhin fast 9% gemacht, alle Linken zusammen 35%. Sie haben also eine starke Linke und eben dann noch aufgewertet durch das Konjunkturprogramm von Friedrich Merz mit seiner Brandmauer. Damit hat er das linke Lager, das eigentlich verloren hat, nun doch zum Sieger gemacht, weil er das eigene Lager ganz massiv schwächte. Bündnis Sarah Wagenknecht 4,97%, hauchdünn gescheitert. Frau Wagenknecht beklagt sich jetzt bitterlich. Sie hat recht, in einem Punkt. Da ist wirklich nicht alles gut gelaufen, auch mit den auslanddeutschen Stimmen. Da gibt es gewaltige bürokratische Missstände, auch irreführende statistische Aussagen. Zum Beispiel am frühen Nachmittag, schon am Sonntag, haben da bestimmte privilegierte Kreise Hochrechnungen bekommen, die sich dann als komplett falsch erwiesen haben. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ganz schwach da vermerkt. Das kann natürlich am Wahltag die Leute auch demotivieren. Also das muss man kritisieren, das muss man vielleicht auch verbieten, dass solche Vorabstatistiken wahlentscheidenden oder mitentscheidenden Zuschnitts da veröffentlicht werden. Das finde ich also sehr halbseiden. Aber ganz generell glaube ich, dass Frau Wagenknecht, die als Shootingstar in diese Bundestagswahl eingestiegen ist, dass sie sich dieses Scheitern selber zuzuschreiben hat. Denn sie hat eben zu schnell da bei diesen ersten Landtagswahlerfolgen sich beim Establishment reingekuschelt. Und das ist ihr als mangelnde Glaubwürdigkeit ausgelegt worden. Ich kenne auch viele Deutsche, die gerade nach diesen Vorgängen da in Thüringen gesagt haben, sie werden jetzt nicht mehr BSW wählen, sie seien da enttäuscht. Also da muss man auch in den Spiegel schauen. Interessant, eine Nachricht, die sehr interessant und relevant ist, die habe ich heute auf keiner deutschen Website gesehen. Resolution für Selenskyj scheitert im ukrainischen Parlament. Vor den Augen der anwesenden EU-Kommission und mehrerer ausländischer Staatsoberhäupter ist im ukrainischen Parlament eine Resolution zur Unterstützung von Präsident Volodymyr Selenskyj gescheitert. In der zum dritten Jahrestag der russischen Invasion einberufenen Sondersitzung erhielt das entsprechende Dokument statt der notwendigen 226 nur 218 Stimmen. 54 im Sitzungssaal registrierte Abgeordnete beteiligten sich nicht an dem Votum, darunter waren auch 38 Vertreter der Präsidentenpartei Diener des Volkes. Also nicht einmal im eigenen Parlament hat Selenskyj die Unterstützung bei einer Resolution, die ihn da gewissermaßen als Präsident beglaubigen soll. Man hat sich dann beeilt zu sagen, nein, nein, das sei kein Misstrauensvotum gegen den Präsidenten. Aber natürlich ist es eine Klatsche. Es ist eine Ohrfeige. Vor allem ist es aber auch eine knallende Ohrfeige an die westlichen Unterstützer Selenskyjs, an diesen Gottesdienst, an diesen politischen Gottesdienst der Europa, der die Welt um ein Haar hier in einen noch fürchterlichen Krieg gestürzt hätte. Gott sei Dank kommen jetzt Friedensbestrebungen aus Washington. Präsident Macron nun bei Donald Trump Trump zu Gast. Trump mit drastischen Worten: Wenn wir da nicht schnell Frieden haben, dann droht ein dritter Weltkrieg. Aber er hat recht. Man spielt einfach nicht herum mit diesen Konflikten. Man muss hier zum Frieden zurück. Und auch da Friedrich Merz, der deutsche Kanzler, neben den Schuhen. Er ist falsch dispositioniert. Er ist falsch disponiert hier. Er ist falsch aufgestellt. Er positioniert sich da an der Seite der Ukraine gegen Russland und gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Merz vergleicht die USA mit Russland. Die Einmischung von Vance und Musk in den Wahlkampf nannte Merz nicht weniger dramatisch und drastisch und letztendlich unverschämt wie die Interventionen, die wir von Moskau gesehen haben. Und das von einem selbsternannten Transatlantiker. Ich halte das für komplett unseriös. Ich glaube auch nicht, dass Merz diese antiamerikanische Haltung durchziehen wird. Der wird das ablegen, der wird sich wieder umdrehen, der wird sich wieder mit dem Wind wenden. Und das nährt einfach den Verdacht bei mir, meine Damen und Herren, dass es diesem Politiker nicht um die Sache, sondern nur um sich selber, um seine Macht, seine Pfründe geht. Letztlich um die Rache an Angela Merkel. Er hat das einfach nie verkraftet, dass sie ihn damals ausgetrickst hat. Und er wollte nun beweisen, ich schaff's trotzdem, ich bin der Beste, ich bin der Größte. Und darum wechselt er beliebig die Straßenseite, einfach um an die Macht zu kommen. Aber die Wähler haben es gemerkt und darum ist sein ursprünglich favorisierter Status auch dermaßen zusammengeschrumpft. Und gleich das nächste Glaubwürdigkeitsproblem bei diesem CDU-Vorsitzenden. Jetzt spannt er schon zusammen mit den Grünen und den Linken, um die Schuldenbremse auszuhebeln. Schnelles Manöver im alten Bundestag, das Risiko einer Last-Minute-Schuldenreform. Das ist doch ein Skandal. Jetzt will Friedrich Merz noch in dieser Zusammensetzung des Bundestags die Schuldenbremse aushebeln, um mehr Geld zu bekommen für seine Rüstungsvorhaben und andere Dinge. Und er wartet nicht ab, bis das neue Parlament da ist, denn dann braucht er die Unterstützung auch der AfD und möglicherweise einer Linkspartei. Und bei der AfD hätte er keine Unterstützung für die Lockerung der Schuldenbremse. Also dieses windige, schummrige Manöver wirft doch auch wieder ein trübes Licht auf die mögliche Amtsführung dieses Politikers, der eben auf der Plattform X von Elon Musk gesagt hat, unverändert fest stehen wir an der Seite der Ukraine. Es gilt mehr denn je, wir müssen die Ukraine in eine Position der Stärke bringen für einen gerechten Frieden, muss das angegriffene Land von Teil von Friedensverhandlungen sein. Friedrich Merz hier auf Kollisionskurs, unnötig mit dem amerikanischen Präsidenten. Das wird nur Unsummen von Geld kosten, was er hier beabsichtigt. Das wird den Krieg verlängern. Es wird noch mehr Tote geben, noch mehr sinnloses Sterben. Das ist die Politik des neuen deutschen Kanzlers, sofern er denn eine Regierung zusammenbringt. Klingbeil: Merz muss Kurs und Ton deutlich ändern. Sie sehen also, die Linken merken natürlich, dass sie in einer Position der Stärke sind, weil Merz das bürgerliche Lager gespalten hat. Migration ist für die Mitte kein Siegerthema, sagt Wolfgang Thiersee, der frühere Bundestagspräsident und langjährige SPD-Abgeordnete, mit einer Analyse zu seiner Partei. Das Wichtigste sagt er nicht, dass die SPD keine Partei der Arbeiter mehr ist. Und diese Partei der Arbeiter, das ist eben heute, und der Werktätigen, das ist die AfD. Das muss sogar die Frankfurter Allgemeine eingestehen. Dann interessant, ein Lebenszeichen der UNO. Der UNO-Sicherheitsrat billigt moskaufreundliche Ukraine-Resolution, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Da geht es einfach darum, dass man Russland nicht verurteilt in diesem Krieg, dass man darauf verzichtet. Und das empört zwar die Moralisten, ich finde das gut, denn wenn sie Friedensverhandlungen führen möchten, dann müssen sie aufhören zu moralisieren, dann dürfen sie nicht einfach nur verurteilen. Dann hat mir ein Leser und Zuschauer etwas sehr Interessantes geschickt, er hat mir nämlich meine Aussage hier unter die Lupe genommen, die AfD hätte sich nicht klar und verbindlich zur NATO und zur EU geäußert, das stimme nicht. Die AfD habe sich klar und verbindlich zur NATO und EU geäußert. Sie spricht sich für die NATO als Verteidigungsbündnis aus, Seite 30 Grundsatzprogramm, befürwortet die NATO-Mitgliedschaft, Seite 87 Programm für die Bundestagswahl, strebt einen Bund europäischer Staaten, das heißt eine neu zu gründende europäische Wirtschafts- und Interessengemeinschaft an und fordert eine Volksabstimmung über den Verbleib Deutschlands im EU-Währungsverbund, Seite 18 im Grundsatzprogramm. Da haben Sie recht, da habe ich mich unklar, unscharf ausgedrückt. AfD gibt sich selbstsicher. Die AfD ist jetzt die Partei der Arbeiter und der Arbeitslosen. Und dann wieder ein unbegreiflicher Kommentar von Bertolt Kohler in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er schreibt hier, Trump und Co. sehen es gerne, wenn ihr die AfD angehörte, die ihr Ergebnis verdoppeln konnte, allen Demonstrationen gegen den Rechtsruck zum Trotz. Doch mit der AfD, die einen Systemwechsel ins Autoritäre will, ist kein demokratischer Staat zu machen. Doch mit der AfD, die einen Systemwechsel ins Autoritäre will, ist kein demokratischer Staat zu machen. Das schreibt der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da muss ich Ihnen einfach sagen, das sind jetzt pure Fake News. Die AfD, wenn ich dieses Programm ernst nehme, dann fordert sie mehr direkte Demokratie. Das ist ja das Gegenteil von diesem Brandmauer-Autoritarismus, von dieser Brandmauer-Autokratie, die von der FAZ bejubelt wird. Also wie belegen denn eigentlich diese Journalistenfürsten da in Deutschland, wie belegen die denn eigentlich ihre Thesen? Die behaupten das einfach. Autokratisch ist die Brandmauer. Und nichts ist demokratischer als die Forderung nach mehr direkter Demokratie. Wo will denn die AfD einen Staatsaufbau ins Autoritäre? Ich meine, wird das in Deutschland nicht gesehen? Dass man, so etwas kann man doch nicht einfach stehen lassen. Ich meine, wo ist denn da der Widerspruch auch der Abonnenten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung? Das ist ja unglaublich. Wer folgt auf Christian Lindner? Ist es Wolfgang Kubicki oder ist es Marie-Agnes Strack-Zimmermann? Frau Strack-Zimmermann übrigens gestern noch bei Hart, aber fair. Das ist eine Sendung gewesen. Unglaublich. Also unter Ausschluss der AfD eine Diskussion nach diesen Wahlen. Diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den können Sie spülen, meine Damen und Herren. Das hat nichts mehr mit öffentlich-rechtlich zu tun. BSW nach der Wahl, eine Partei vor der Existenzfrage. Ja, Frau Wagenknecht hat gesagt, wenn sie es nicht schaffen in den Bundestag, dann werde sie sich zurückziehen. Aber jetzt, wenn es so hauchdünn ist und man ist in einigen Landtagen vertreten und die Politik ist auch eine mächtige Droge, wir sind sehr gespannt und ich mache Schluss für heute. Eine etwas ausführlichere Sendung, aber es sind halt interessante Zeiten und es gibt viel zu deuten und einzuordnen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen und auch einen entspannten Tag, so gut es geht. Deutschland bewegt sich in kleinen Schritten nach rechts. Zurück zum soliden, bewährten Konservativen, aber sie haben leider oder sie bekommen einen Kanzler, der bedauerlicherweise das den Wählerwillen durch seine Brandmauer nur sehr homöopathisch umzusetzen in der Lage sein wird. Wir lassen uns überraschen, auch positiv überraschen. Also wir wünschen natürlich der neuen deutschen Regierung viel Glück. Davon hängt sehr viel ab, aber wir bleiben kritisch. Wir bleiben kritisch dran. Alles Gute und bis bald.